Bevor ich halt meine Ausführungen für heute für die Bibellese anfange, erstmal zur Einleitung, Prediger, erstes Kapitel, die Verse 4 bis 18. Könnt ihr euch schon mal angucken. Geht es mir einfach darum, in diesem Prediger eins herauszustellen, es gibt immer was, was wiederkehrt. Der Prediger Salomo hat es eigentlich immer wieder ausgedrückt durch seine eigenen Erkenntnisse. Er hat dann halt gemerkt, es gibt im Endeffekt immer etwas, was wiederkehrt. Also es gibt zum Beispiel Sommer und Winter, es gibt Kälte und Hitze und es gibt halt eben auch Wind und es gibt halt Sturm, gibt mal Regen. So gibt es halt eben auch Kümmernisse im Leben, das ist auch so ein Lebenssturm. Und ich sage immer, der Lebenssturm gehört zum Leben dazu. Also es gibt ja bestimmte Pflanzen, das will ich noch am Eingang sagen, bevor ich das jetzt anfange, die brauchen den Wind zur Fortpflanzung. Also wäre der Wind nicht da, Pech für die Pflanze. Die können sich noch so hübsch machen mit ihren Blüten. Hurra, ihr Samen kommt auf mich zu.
Aber wie geht's denn?
Aber wie? Ne? Also, also jeder, der Bauer ist, der weiß, dass er sich auf bestimmte Naturgesetze verlassen muss, bevor überhaupt irgendwas entsteht. Also ich war jetzt letztens wieder zu meiner Arbeitsstelle. Zuckerrüben. Eine große Zuckerfabrik lässt Zuckerrüben abliefern. Für mich immer wieder ein neues Erlebnis der Naturgewalten. Ich fahre hinter so einem LKW her. Der Wind bläst, der Regen pfeift und mir schwappt so eine richtig braune Brühe quer übers Auto. Und ich habe also nicht mehr geschafft, auch meinen Scheibenwischer nicht diese klare Sicht wieder herzustellen. Ich habe nur gedacht, danke Herr für diesen Regen. Es kam von vorn und von hinten. Nachher kam die Wagenwaschanlage und dann war die Klarsicht wieder da. Aber im Endeffekt habe ich gesagt, gegen diese Naturgewalten kann ich auch mit dem besten Auto und wenn es 120 PS hat, nicht anhalten. Ja, auch Salomo hat es schon vor knapp 3000 Jahren begutachtet, so was es alles gibt. Und darum haben wir es inzwischen bei dem Salomo in dem Prediger erstes Kapitel, die Verse 4 bis 18 mit den Naturgesetzen zu tun. Man höre und staune, auch der Salomo so lang wie das her ist, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, wie wir wissen, hat Salomo sehr viel Zeit mit seinem philosophischen Nachdenken verbracht. Also er war ja nicht nur Richter in Ägypten oder in Israel. Er war auch zusätzlich auch noch ein Philosoph. Also er hat ja auch noch Gedichte. Da kommen wir nachher beim Hohelied noch dazu. Da ging es ja konkret über die Liebe. Aber er hat auch vorher schon in seinen Sprüchen so einiges Philosophische angemerkt. Ja, er wollte halt damals die Weltanschauung und die Grund- und Lebenseinstellung der Zeit erkunden. Das war für ihn wichtig. Er hat ja auch viele Kontakte gehabt. Die Königin von Saba war mal kurz herbeigeschneit, weil sie ja so begeistert war von seinem Palast und von seiner Weisheit. Das hat sich ja überall rumgesprochen. Und da war nicht nur Monotonie da oder ein Monolog, sondern die haben sich ja ausgetauscht. Also ich weiß nicht, was die alles gemacht haben, ich will gar nicht dabei sein. Also auf jeden Fall die Saba und er und wer auch immer da kam, da ging es auch zum Teil um Diskussion und Diskurs in den einzelnen Staatsführungen. Hat sich halt Gedanken gemacht, die hatten halt Sternenleser, Sterndeuter, er hat jetzt halt von seiner Bibel erzählt. Ich sage immer, wenn man hier heutzutage bei unserer Gemeinde Evangelisation in der Stadt stattfinden lässt, also durch Fußgängerzirken läuft, sowas Ähnliches hatte Salomo bei sich auch erlebt. Also Menschen mit ganz verschiedenen Ansichten, die sind auf ihn zugekommen. Das ging bis hin zu seiner Gerichtstätigkeit, da kamen ja auch ständig Leute mit irgendwelchen Ansichten und haben sich da halt breit gemacht und haben halt gemeint, sie haben recht. Ja, dann wissen wir außerdem, dass er ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt lebte. Also der Zeitraum steht fest. Salomo war ca. 1000 Jahre vor Christi Geburt am Leben. Und wir, die wir heute 2000 Jahre nach Christi Geburt leben, begreifen, dass seitdem 3000 Jahre vergangen sind. Also 3000 Jahre. 1000 vor Christi, 2000 nach Christi. Selbstverständlich hat der Mensch inzwischen eine Menge neuer Techniken entwickelt. Also in 2000 Jahren ist ja nicht nur irgendwann mal oder davor das Rad erfunden worden. Es gab ja viele technische Entwicklungen bis hin zur Dampfmaschine. Die ist auch noch nicht so lange her. Doch eines ist sicher, dass weder die Weisheit noch das Nachsinnen, noch die Philosophie oder die Psychologie, die Natur oder die Art und das Wesen den Menschen verändern konnten. Also der Mensch war immer in sich geschlossen. Er ist zur Geburt gekommen, er ist gestorben, er hat vielleicht Kinder bekommen, aber das war im Endeffekt eine Sache, da konnte ich weder mit der Philosophie noch mit anderen Wissenschaften dagegen anstehen. Mensch ist Mensch. Und weil dies die alte Natur des Menschen nicht korrigieren, noch verändern, noch verbessern kann, darum sind sie auch nicht in der Lage, die Wissenschaften das Herz des Menschen zufriedenzustellen. Ja, also man hat ja heutzutage in der medizinischen Wissenschaft so alles Mögliche, was man untersuchen kann. Da gibt es die neuesten Geräte, Computertomographen und was auch immer. Aber wenn der Mensch da liegt, ist er damit glücklich. Wenn er unter so einem Computertomographen gelegen hat, der kriegt als erstes mal einen Kopfhörer. Da spielt die Musik, dass man das Brummen von dem Gerät nicht hören kann. Also ich könnte jetzt sagen, ich werde durch dieses Gerät glücklich. Also ich liege jetzt da drunter, ich spiele jetzt keinen Kopfhörer, ich spiele auch keine klassische Musik, sondern ich bin happy, das Gerät brummt. Wenn ich mit dem Auto fahre und das Auto sagt mir, du hast alles, was du willst, du kannst Musik anmachen, du kannst mit dem Zuruf das Licht an- und ausmachen. Ich habe trotzdem Probleme mit meiner Freundin und ich denke, so ein Mist, das war heute ein blöder Arbeitstag und sowieso bei den Angehörigen ist alles krumm und schief, wird mich dieses Auto wenig beglücken. Also es bringt mich von A nach B. Wenn ich mit dem Telefon oder mit dem Handy telefoniere und ein Nachbar erzählt mir, wie blöd es bei ihm gelaufen ist oder ein Angehöriger, wird wahrscheinlich den Nachbarn meinen Zuspruch über Handy nur teilweise glücklich machen. Er hört meine Stimme, das Handy hält er in der Hand, es hat meinetwegen Vibrationsalarm oder eine App, aber im Endeffekt kann dieses Handy ihn nicht glücklich machen. Also die Entwicklung, ob es Fahrrad, ob es Auto, ob es Rad, ob es die Dampfmaschine, hat den Menschen in sich nicht weitergebracht zu Gott. Denn Glück ist ja auch ein Stück weit, wo gehe ich hin? Also diese unaufhörliche, ermüdende Wiederkehr aller Dinge beschreibt Salomo in dem nächsten Abschnitt im Buch des Predigers und er begründet seine These, indem er das ständige Werden und Vergehen der Generationen in Vers 4 und im Naturgeschehen in Vers 5 bis 7 beleuchtet. Also Werden und Vergehen der Generation, Naturgeschehen. Er stellt fest, dass das Streben des Menschen ebenso wie dieser unaufhörliche Kreislauf der Schöpfung nichts hervorbringt, was von Dauer ist und was die Menschen letztlich mit Zufriedenheit erfüllt. Wie in den Versen 8 bis 10. Salomo versucht, das als erstes im Bereich der Wissenschaft zu sagen. Also er begründet sich erstmal auf dem, was damals der wissenschaftliche Stand war. Kann dazu jemand aus seiner Bibelkenntnis etwas sagen? Was gab es damals für Wissenschaften?
Astronomie und so?
Naturwissenschaften.
Was für Naturwissenschaften?
Ja gut, wenn der, also nicht im modernen Sinn, aber wenn der Salomo hier die Natur beobachtet und...
Was konnte man damals...
Eine Form von Wissenschaft, Theologie...
Gebe ich schon mal ein Wort vor, was konnte man damals messen? Naturwissenschaften ist ja irgendwo etwas erfassen, etwas in eine Zahl oder in einen Rahmen zu bringen. Was war damals messbar?
Die Zeit, habe ich auch dran gedacht, aber ist man messbar?
Die Sonnenuhr, also in dem Sinn, dass man wusste...
Ja, also wann der Tag anfängt und wann er aufhört.
Das konnte man noch messen.
Ja, alles, was man zählen kann.
Kalender. Also.
Die Kapitäne auf dem Schiff.
Die Gezeiten.
Die Bauern auf dem Feld.
Mond und...
Was konnte dein Händler messen zu der damaligen Zeit?
Gewichte, also die Waren, die Ernte.
Also er hat auch mit Gewicht zu tun gehabt, Schwerkraft.
Ja, die war ja schon immer da.
Genau, das wäre mein nächster Punkt. Was hat sich daran bis heute verändert?
Nichts.
Also das ist der entscheidende...
Wir können sich genauer messen.
Ja, wir können zum Beispiel genauer feststellen, was es ist, woher es kommt, die Ursache feststellen, vielleicht genauer forschen dahingehend. Aber der Punkt ist, dass es sich dadurch nicht ändert. Mhm. Es bleibt sich gleich. Also wenn ich 1,89 Meter groß bin, werde ich gemessen und gewogen. Also ich komme ins Krankenhaus, dann heißt es erstmal Gewicht und Größe. Dann habe ich meinen Ausweis oder ich stelle mich halt auf die Waage und merke, ich bin 10 Kilo schwerer geworden. Das kann man auch am Bauch sehen. Aber ich kann in dem Moment keine Spanne hinzusetzen oder ich kann keine wegnehmen. Oder ein Kind, es gibt jetzt einen Geburtstermin, hurra, der ist jetzt am 13.03. Aber das kann erfahrungsgemäß immer mal so um 2 Wochen nach vorne oder nach hinten schwanken. Ja, gut, aber es kommt nach einer gewissen Zeit zur Welt, auf die wir uns verlassen. Das ist der Unterschied zwischen dem Messbaren und dem Verlassbaren. Das Messbare ist das, was wir als Menschen schaffen, indem wir es messen. Das Verlassbare ist etwas anderes. Also Salomo versucht als erstes im Bereich der Wissenschaft zu sagen und er untersucht die Naturgesetze. Er ist sicherlich schon interessant, dass Salomo das getan hat, denn auch heute begeben sich viele Menschen in diese Bereiche der Naturgesetze und untersuchen sie und verbringen ihre ganzen Jahre damit, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben. Hubble ist ein Beispiel, ein Teleskop steht im Weltall. Er untersucht die Sterne. Und Hubble wird irgendwann auch kein Thema mehr sein, dann gibt es irgendwann ein größeres Teleskop. Er untersucht das, was vor Jahrmillionen schon war, also zu Gottes Schöpfen schon irgendwann da war. Aber dieses Buch, der Prediger, gibt uns ein beeindruckendes Beispiel in die Gesetze der Natur. Dazu lesen wir die ersten Kapitel ab Vers 4. Vers 4. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Als ersten Beweis für die Wahrheit von Salomos Behauptung, dass alles Streben nichtig sei, führt der Prediger Salomo die Vergänglichkeit des Menschen an. Im Gegensatz zu der Erde, dem Schauplatz seiner Bemühungen, also der Bemühungen des Menschen, welche immer bestehen bleibt, ist der Mensch nach Salomo ein kurzlebiges Wesen und ein winziges Glied in der Kette der werdenden und vergehenden Geschlechter. Also das kann man in der Bibel nachlesen, da gibt es ja richtige Kapitel im Mose, wo es nur um Geschlechter ging. Da. Irgendwann ging es mal weiter, das war eine ganze Kette. Der Mensch bleibt immer bestehen und ist unvergänglich. Nee, die Erde bleibt immer bestehen und ist unvergänglich, doch der Mensch ist vergänglich. Zwar ist der Mensch heutzutage sicherlich ein wenig anders geartet als der Mensch der Vergangenheit und er ist wahrscheinlich auch anders als der Mensch der Zukunft. Dennoch, der Mensch lebt nur vorübergehend. Also ob ich es früher gelebt habe oder heute gelebt habe, die Lebensspanne ändert sich wenig. Und der Erhalt der Menschheit wird durch Geburten gewährleistet. Wichtig. Wo ist denn in der Bibel ein Beispiel dafür, dass Menschheit sich vermehren soll? Wer kann da Beispiele nennen?
Ist das fruchtbar mehr durch Mose?
Mose? Wo hat Gott Verheißungen gegeben, dass das Volk sich mehren tut?
Abraham.
Fallen noch andere Beispiele bei, wo es um Generationen geht, die sich weiterentwickeln oder weiter Geschlechter, die sich weiterentwickeln. Also Abraham war ein gutes Beispiel. Ja,
zum Beispiel auch bei den Königen David.
Esra, Esther, also wenn man diesen Faden weiterspinnt, kommt man in der Bibel zu Jesus Christus. Also darum geht es eigentlich auch in der Bibel. Also Geschlechter müssen weitergehen, damit halt irgendwann auch. Zwar ist der Mensch heutzutage sicherlich ein wenig anders geartet als der Mensch der Vergangenheit und er ist wahrscheinlich auch anders als der Mensch der Zukunft, dennoch der Mensch lebt vorübergehend und der Erhalt der Menschheit wird durch Geburten gewährleistet. Muss also erstmal was kommen, damit wieder was kommt. Die meisten von uns haben vor 100 Jahren noch nicht gelebt. Also wer was anderes behauptet, stehe jetzt bitte auf. Und wir werden in 100 Jahren auch nicht mehr leben. Wenn jemand was anderes weiß, meldet er sich bitte. Dennoch wird die Menschheit durch die folgenden Generationen bestehen bleiben. Salomo hat dies so beschrieben, ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Der Mensch ist also ein vergängliches Wesen. Wenn man das Leben nur in Hinsicht auf dieses Leben, also das einzige Leben, und zwar hier betrachten würde, dann wäre der Mensch bestimmt der größte Fehler in Gottes Universum. Pumps, wären wir schon weg. Er hält sich auf diesem Planeten nur ein paar Jahre lang auf. Ist ja nicht mehr. Welche Bedeutung hat da schon der Mensch? Es gibt Bäume, zum Beispiel in Nordkalifornien, die sind bekannt, Riesen, Mammutbäume, die standen da schon, als Jesus bereits auf der Welt war, wissenschaftlich nachgewiesen. Doch das ist noch gar nichts im Vergleich zu manchen Steinen, die laut Geologen aussagen schon seit Millionen, vielleicht auch Milliarden Jahren auf dieser Erde sind. Zum Beispiel Meteoritensteine. Angeblich laut Geologen Milliarden von Jahren. Kann man zwar nicht sagen, ob das jetzt stimmt, weil es ist ja auch wieder neueste Wissenschaft. Obwohl niemand genau sagen kann, wie alt die Erde wirklich ist, waren es dennoch schon da, bevor der Mensch da war. Nach 1. Mose hat ja Gott erstmal das andere geschaffen, bevor der Mensch kam. Und sie werden sicherlich auch noch da sein, wenn die meisten von uns schon nicht mehr da sind. Also ich kann davon ausgehen und hoffe, dass mein Sohn in der Welt weiterleben kann, aus der ich dann ausgeschieden bin. Muss man ja positiv sehen. Da geht es ja auch um diese ganze Sache mit dem Umweltschutz. Ne? Generationen und Sorge um die Generationen. Das gibt dem Leben eine ziemlich entmutigende und enttäuschende Dimension. Ja, wenn man von sich selber ausgibt, viel bleibt nicht übrig. Der Mensch ist wirklich nicht das, was er immer zu sein glaubt. Es gibt ja alle möglichen Bereiche, wo in der Philosophie darüber nachgesonnen wird, wie der Geist des Menschen weiterwandert. Selbst Religion, Buddhismus beschäftigen sich mit der Reinkarnation und meinen, dass dann halt durch irgendeine Heuschrecke das eigene Leben dann wieder gesichert ist. Ich hatte mal mit einem Buddhisten gesprochen, er hat gesagt, wenn ihr im Geist, im Nirvana, den Buddha als Baby auf dem Stier sieht, dann hat er die völlige Erfüllung. Und dann hat er gesagt, wenn man nachher sein Leben durch das dritte Reinkarnation zu irgendeinem Lebewesen wird, dann ist das die Erfüllung. Also das ist dann sozusagen das Ewige. Und dann hat er gesagt, was denn für ein Leben? Hat er gesagt, irgendeins, eine Katze, ein Hund. Und dann habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt eine Heuschrecke. Und ich trete auf Sie drauf. Dann hat er gesagt, ja, Pech gehabt. Also das ist im Endeffekt der Glaube der Menschen, es gibt zwar irgendwas im Jenseits, das geht irgendwie weiter, es gibt auch eine Endlichkeit des Lebens, das glauben ja auch viele Religionen, dass einfach irgendwann nur die Zeit rum ist, kann man ja auch nicht leugnen, aber danach, ja, also nach mir die Sinnflut. Also Salomo hat dies so beschrieben, ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Das gibt dem Leben eine ziemlich entmutigende und enttäuschende Dimension. Der Mensch ist wirklich nicht das, was er immer zu sein glaubt. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Hat jemand von euch solche Erfahrungen wie ich gesammelt? mit Menschen, die noch so ganz im Unklaren sind, was nachher mit ihnen passiert.
Ja gut, also ich kenne jetzt einige, die sagen halt, mit Tod ist alles aus, fertig, man schon keine Gedanken.
Das interessiert mich, was danach kommt.
Ja,
wenn
da
ich
kommt
tot
nix.
Bin, bin ich tot. Genau.
Tod ist fertig und dann kommt nichts mehr. Das denken viele. Also, mein Uli denkt das ja auch noch.
Klingt das ermutigend?
Nee.
Sind Sie glücklich?
Denen ist ziemlich egal.
Ist egal, denke ich.
Ist es Ihnen wirklich egal?
Vielleicht tief innen drin nicht, aber Sie kriegen es ganz schön glaubhaft rüber.
Was suchen denn diese Menschen?
Ich denke, in dem Moment vielleicht suchen sie noch nichts.
Ist es eine Frage oder eine Behauptung, die die Menschen auf euch zukommen lassen?
Behauptung.
Eine Behauptung ist immer in eine Aussage, die durch eine Tatsache untermalt werden will. Also ich behaupte zum Beispiel, die Erde ist eine Scheibe. Ich bin die Kirche und ich behaupte, dass die Erde jetzt eine Scheibe ist. Wer dann nicht glaubt, der kommt, ja, was weiß ich, wohin. Aber auf jeden Fall behaupte ich, die Erde ist eine Scheibe.
Sind wir runterfallen?
So weit die Zeit kommt, krieg ich
mal. War das von den Menschen damals eine Frage oder eine Behauptung?
Behauptung.
Warum sind denn die ersten Menschen übers Meer gefahren und haben Amerika entdeckt?
Ah, die haben gesucht. Die haben gesucht, ob, oder wollten bestätigen, ist es so.
Warum gab es den Wissenschaftler, die sich darum gekümmert haben?
Die haben gefragt.
Die haben gesagt, nee, das will ich mal hinterfragen.
Die wollten es beweisen praktisch.
Und jeder Mensch, der auf uns zukommt und nach Jesus fragt, der will eine Antwort haben. Darum sind die Evangelisationen auch so wichtig. Denn wir kommen nur fragenden Menschen entgegen. Menschen, die eine Lebensfrage haben. Wir kommen jetzt zu ein paar bemerkenswerten Feststellungen. Hier haben wir den Beweis, dass Salomo sich nicht mit den Naturgesetzen beschäftigt hat, dass er eine ganze Menge darüber wusste. Interessant ist es sogar noch heute, dass die Wissenschaft hier vom Salomo als Grundlage dient. Der Salomo hat Grundlagenwissenschaft betrieben. Also wer im Endeffekt mit Wissenschaft was zu tun hat, der wird sich überlegen, was sind Grundlagenwissenschaften. Gut, er hatte Physik. Was sind Grundlagenwissenschaften?
Grundlagenwissenschaft stelle ich mir jetzt so vor, dass die Sonne aufgeht, sondern der Tag anbricht, die Nacht anbricht, die Jahreszeiten regelmäßig wechseln.
Gut, Isa, 100 Punkte, dann lest mir bitte Vers 5 bis 7 vor.
Also, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Ach ja, und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alles Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind fertig oder noch?
Fertig bis sieben.
Genau.
Ein weiterer Beweis, den Salomo anführt, ist die Nutzlosigkeit der Arbeit. Die Nutzlosigkeit der Arbeit. Dieses versucht er sowohl am Beispiel der beständig tätigen Natur zu veranschaulichen. Bloßes Tätigsein bringt nach seiner Meinung nichts hervor, was dann einen bleibenden Wert besitzt.
Ja, also das muss ich sagen, mein Mann, der arbeitet ja viel, ne? Aber der hat auch schon oft gesagt, ich schaffe und schaffe und schaffe.
Es führt nirgendwo hin.
Was, wo führt es hin? Er schafft, um geschafft zu haben, aber er fragt dann auch, wo führt es hin? Oder letztens hat er mal den Bibelvers gelesen, mit dem, er hatte schon den Wandhänger, wo es heißt, was mit der Seele.
Was nützt dir, wenn du die ganze Welt gewinnst?
Genau, aber Schaden nimmt es an deiner Seele. Und der Satz hat ihn irgendwie zu angesprochen, ne? Wenn die ganze Welt, man sagt, das ist wirklich nichts wert, wenn die ganze Welt gewinnst.
Da steht doch in der Bibel zum Vergleich, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Was ist denn jetzt sinnlos? Wenn ich im Speise des Angesichts mein Brot esse, ist das sinnlos?
Schon, aber fleißig.
Gesund, fleißig sein, ja.
Ja, aber wenn es nichts bringt?
Ja, aber das ist nur Überleben.
Aber für Gott halt, ne? Arbeiten.
Für Gott arbeiten? Also viele sagen ja, ich gehe für mein Geld arbeiten.
Geld, ja.
Und ich gehe zu meiner Arbeitsstelle und schaffe für mein Geld. Hör ich also in jedem Betrieb. Also da geht es um den Arbeitsvertrag, kündbar, unkündbar, wie viel Gehalt ich bekomme. Ja, also ich müsste dann im Endeffekt zu meinem Arbeitgeber sagen, du, das ist egal, was ich verdiene, ich komme gern hierher. Ich bringe auch Geld mit. Also ich mag dich einfach, du bist so ein lieber Arbeitgeber. Ich gebe dir ein Küsschen auf die Backe. Ja, ich gehe jetzt hier zum Beispiel.
Von der Einstellung wäre das so besser. Von der Einstellung ist es richtig auch.
Ich habe auch schon genug umsonst gearbeitet.
Ja, wenn du Familie hast,
tust dann ist es halt ein bisschen anders. Ich meine, in der Welt muss man halt auch sich ein bisschen anpassen und Geld verdienen. Aber im Prinzip ist die Einstellung richtig, dass man es eben nicht fürs Geld macht, sondern für Gott eben. Um Leute für ihn zu erreichen und ein gutes Vorbild zu sein für die anderen.
Was hat Jesus dazu gesagt? Da gab es so eine berühmte...
Gib dem König, was der König ist und Gott, was Gottes ist.
Warum hat er das gesagt?
Weil da ging es um Steuern.
Ja, ich weiß, aber...
Hat man beim Günther eine Predigt. Nicht mir den Sitz angucken.
Weil die Leute keine Steuern zahlen wollten und haben Gott gefragt, ob sie das jetzt sollen oder nicht.
Ja, das war ja eine Fangfrage. Warum haben die Pharisäer das gefragt?
So, stimmt,
die
Fangfrage. Genau.
Ja, ob Jesus Geld hat. Und deshalb, weil sie gesehen haben, der hat ja...
Ja, die Römer waren ja damals die Unterdrücker.
Ja.
Steuern waren ja von Rom. Und da waren ja welche, die hießen Zöllner. Die haben ja das Geld eingesteckt und noch Profit dazu. Und das war im Endeffekt für die Pharisäer so ein Anlass, jetzt mal Jesus auf die Probe zu stellen. Es war ja im Endeffekt keine Win-Win-Frage. Wenn man von dieser Win-Win-Situation ausgeht, haben die Pharisäer ja eigentlich bewusst diese Frage gestellt. Wollten ja im Endeffekt Jesus irgendwo bloßstellen.
Ja.
Also hätte er so geantwortet, hätte es Pech gehabt, ne? Wenn er jetzt gerade Scheiß auf die Steuern. Wir brauchen keine. Oder wenn er gesagt hätte, die Steuern müssen sein, dann hätte er auch im Endeffekt los. Ne? Bei denen, die ja im Endeffekt momentan drunter standen. Warum hat denn Gott oder vielmehr Jesus diese Antwort gegeben? Dann kommen wir auf einen entscheidenden Punkt hier. Das ist eigentlich der zentrale Punkt überhaupt. Was gibt uns Gott? Was verlangt er von uns?
Er gibt uns alles, was wir brauchen und verlangt dafür, dass wir ihm vertrauen.
Und für ihn das tun, was er will.
Ja, sag ich ja.
Also Jesus hat ein Beispiel gebracht, auch in den Vögeln. Er hat gesagt, seht ihr draußen die Vögel, sie fliegen herum, sie haben... Fieder, sie haben gefressen, sie sehen nicht die Ernten, Gott gibt ihnen. Wir müssen zwar jetzt sehen und ernten, aber Gott macht ja trotzdem.
Gott lässt sie wachsen, nicht wir.
Ja. Deswegen machen wir es eigentlich nicht fürs Geld, sondern das gibt er uns ja sowieso. Irgendwie.
Aber Jesus hat es auch auf ein Beispiel gebracht am Jakobsbrunnen. Da hat er Samariterin mit der gesprochen. Und nachher hat er dann den Jüngern gesagt, wie die kamen, die haben sich ja darüber aufgeregt, was redest du mit der Frau darum? Frauen sind ja eh nicht up to date, zu der Zeit sowieso nicht. Und hat er ihnen gesagt, plötzlich, das Feld ist weiß zur Ernte. Hat er bestimmt nicht gesagt, die sollen jetzt irgendwie die Messer holen und diese Getreideernte machen. Was hat er denn damit gemeint, mit weiß zur Ernte?
Weiß zur Ernte.
Also er war mit den Jüngern am Jakobsbrunnen und hat mit einer Frau gesprochen und hat ihr das Evangelium erklärt. Am Jakobsbrunnen. Ja. Und dann ist die weggerannt ins Dorf und plötzlich kamen dann ein Haufen Leute zurückgerannt. Aha. Aber nicht unbedingt die Getreideernte zu ernten. Und Jesus hat den Jüngern erklärt, dass das Feld jetzt weiß zu ernten ist. Das heißt, die hatten alle weiße Klamotten an. und sind durch die Ehren durchgerannt. Im Endeffekt heißt es nicht für die, die gekommen sind, rüber ab. Es bedeutet, dass wir einen Auftrag haben.
Ja, also um Menschen zu ernten, praktisch, für Gott.
Wir haben ja eine Verantwortung, also nochmal auf das zurückzukommen mit den Steuern und so, und mit dem Geld. Jesus gibt uns eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und deshalb ist es auch nicht schlecht zu arbeiten, weil... Mhm.
Und auch Geld zu verdienen, Geld um anderen Bedürftigen zu helfen.
Genau. Und das kann man ja dann auch sinnvoll auf das übertragen, was du gerade sagst. Wir haben ja auch diese Verantwortung, andere Menschen zu gewinnen. Und genauso haben wir die Verantwortung, Geld zu verdienen, um andere quasi dadurch
richtig auch zu verdienen. Richtig, Carina. Das Thema kam auch nachher beim Paulus zustande, wo er darüber gesprochen hat, dass mir halt eben gute Vorbilder für andere Menschen sein sollen, ohne Schulden.
Fleißig.
Also das sind auch so Beispiele. Also im Endeffekt will ja Gott, dass wir arbeiten.
Ja, wenn aber ich arbeite, will, soll auch nicht essen.
Aber Gott will halt auch, dass wir ihm dienen.
Mit unserer Arbeit auch.
Und wo finde ich als Christ die Erfüllung? Finde ich die bei einer reinen Arbeit, bei der ich zum Lebensende viel, viel Geld geschaufelt habe?
Bei einer reinen Arbeit ohne Gott, denke ich, nicht unbedingt.
Also das heißt, mein Herz wird immer unruhig bleiben. Weil ich kann so viel scheffeln, wie ich will. Ja. Beispiel ist in der Bibel das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Mhm. Scheune voll. Und Gott sagt, heute Nacht werde ich deine Seele fallen. Was hat er dann noch von seinem großen Kornspeicher?
Ja, genau. Ja.
Also das war das, was auch den Salomo bewegt hat. Man hat gemerkt, er hat ja einen Mann mit unermesslichem Reichtum. Der Salomo.
Genau, alles gehabt.
Unermesslich vielen Frauen. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ich hätte schon jetzt meinen Herzinfarkt. Mir langt eine Frau. Aber da so 20 oder 40 Frauen umherum und mit 500 Kindern, also da bin ich schon bedient.
Ja.
Allein bei mir. Und dementsprechend viel Weisheit, mit der ein ganzes Volk regiert, und es war ja auch nicht klein. Und es hat ihn trotzdem alles nicht befriedigt. Das Ganze, also man muss sich vorstellen, so viele Frauen haben ihn nicht befriedigt. Gut, da will ich nicht tiefer drüber eingehen. Somit ist das Naturgeschehen nach Salomos Auffassung einförmig und ermüdend. Also die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das hebräische Wort für läuft in Vers 5 bedeutet eigentlich vor Erschöpfung keuchen. Also laufen heißt vor Erschöpfung keuchen oder nach Luft schnappen. Das macht man ja auch. Dazu lesen wir Jeremia 14. Kapitel Vers 6. Wer zuerst aufgeschlagen hat, kann es vorlesen. Jeremia 14, Vers 14. Kapitel, nur der eine Vers, Vers 6.
Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen verschmachten, weil nichts Grünes wächst. Leute?
Nee, nur Vers 6. Da geht es also ums Luftschnappen.
Ja. Stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale.
14, Vers 6. Das ist nur ein kleiner Vers. Da geht es eigentlich um dieses Luftschnappen. Die sind also auf den Berg gerannt.
Und was ist genau der Zusammenhang?
Luftschnappen. Laufen bedeutet von Vers 5, läuft an ihren Ort.
Sie strebt ihrem Ort zu, so bei mir. Und das in der Anmerkung steht, das Wort strebt ihrem Ort zu, lechzt, also sie lechzt ihrem Ort zu, das ist worüber, oder nach Luft schnappen, das ist worüber er spricht.
Bei mir steht, sie eilt zurück.
Also wenn man eilt oder lechzt. Salomo sagt, man kennt weder Fortschritt noch Ziel. Dennoch ist es sehr interessant, dass diese genauen Beobachtungen aus der Zeit Salomo stammen. Also Salomo hat schon genaue naturwissenschaftliche Beobachtungen gemacht. Der Naturwissenschaftler Dr. Arthur T. Pearson hat dazu Folgendes geschrieben. Es besteht eine gewisse Gefahr darin, die Worte der Bibel als wissenschaftliche Tatsache darzustellen, denn manche Übereinstimmungen sind einfach unglaublich. Pearson hat es auch erkannt. Aber es ist mit Sicherheit eine kuriose Tatsache, dass die Begriffe, die Salomo verwendet, in völliger Übereinstimmung mit den Entdeckungen, wie zum Beispiel der Verdunstung und den Wind-Luftströmungen stehen, wie in den Versen 6 und 7. Manche haben es schon gewagt zu behaupten, dass die moderne Windtheorie von Redfield schon hier ganz genau erklärt worden ist. Ja, ohne weiter diesen Boden zu betreten mit dem Redfield, fragen wir uns dennoch, wer hat Salomo gelehrt? Diese Ausdrücke zu benutzen, die mit Leichtigkeit den Tatsachen entsprechen. David hat sich nicht so mit den Naturwissenschaften beschäftigt. Er hat sich hauptsächlich zum Ende hin mit dem Bau von dem großen Tempel beschäftigt. Das war ihm wichtig.
Hat ihr weiße Funk gehabt?
Ja, ich weiß nicht. Klugheit und auch schon gut, Heiliger Geist hat es ja da ist, aber eigentlich schon, ne? Also durch den Heiligen Geist. Es war alles Testament, aber ich denke schon, Weisheit, ja, seine Klugheit, Weisheit, seine Neugier und Weisheit von Gott. Ja.
Also Windbewegungen, die so unkoordiniert und durcheinander erscheinen, also eben nicht bestimmten Regeln folgen, nach eindeutigen Gesetzen ablaufen. Genauso wie das Wachstum der Pflanzen. Und dass der Regen, der auf die Erde fällt, durch die Verdunstung immer wieder nach oben steigt, sodass das Meer niemals überfließen kann. Im Prediger 12. Kapitel Vers 6 wird der Tod auf poetische Weise beschrieben. Könnt ihr gerne nachlesen. 12. Kapitel Vers 6. Der silberne Strick beschreibt die Wirbelsäule. Also wir kommen jetzt zur Anatomie. Also das Knochengerüst. Die goldene Schale ist das Becken, in dem das Gehirn liegt. Die goldene Schale ist das Becken, in dem das Gehirn liegt. Der Eimer sind die Lungen und das Rad ist das Herz. Also ich möchte nicht behaupten, dass Salomo inspiriert war, uns den Blutkreislauf vorherzusagen. Also 2600 Jahre, bevor er von Harvey, der hat den Blutkreislauf entdeckt, wurde. Aber ist es nicht dennoch bemerkenswert, dass die Worte, die er benutzt, genau den Tatsachen entsprechen?
Naja, aber das Hirn im Becken, also...
Im goldenen Becken.
Schädel da. Nee, in die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schnur. Der Krug an der Quelle ist
der. Also lest euch das ruhig durch. Prediger 12. Kapitel Vers 6. Also ein Reifen, der durch eine Röhre aufgepumpt wird, um durch andere wieder abzufließen. Denn es gibt ja in den Versen 5 bis 7 drei interessante Aussagen. Erstens, also 5 bis 7, meine ich jetzt Prediger 5 bis 7. Erstens, die Sonne geht auf und geht unter. Es gibt also eine gewisse Monotonie in der Natur. Es ist aber eine, auf die man sich verlassen kann. Gab es ja mal früher so einen Popsong, Monotonie in der Südsee. Melancholie bei 30 Grad. Oder? Man kann fest damit rechnen.
Ja, das ist unsere Generation jetzt.
Man kann fest damit rechnen, dass die Sonne aufgeht und man kann sich darauf verlassen, dass sie auch wieder untergeht. Da gibt es eigentlich Verlass. Wir benutzen diesen Terminus immer noch, obwohl wir wissen, dass der Sonnen- und auch Untergang in Wirklichkeit durch die Erddrehung verursacht wird. Wir stehen auf einem einfachen Stück Erde und für uns scheint es, als ob die Sonne aufgeht und wieder untergeht. Also wenn ich gucke am Himmel, meine ich, sie geht auf und unter. Diese Reihenfolge hat die Menschen durch alle Zeitalter hindurch begleitet. Also der Sonnenauf- und Untergang war schon immer Thema. Das Erstaunliche daran ist die genaue, regelmäßige Art und Weise, wie die Sonne auf- und untergeht. Sie folgt also bestimmten Gesetzen. Zweitens, der Wind geht nach Süden und dreht nach Norden. Heute wissen wir, dass sich der Wind nach einem gewissen Muster verhält. Sogar mit unseren modernsten Apparaturen sind wir nicht in der Lage, das Wetter so genau vorherzusagen, wie wir es gerne möchten. Mancher Bauer wäre glücklich um eine genaue jahrelange Vorher. Es gab auch so diesen 100-jährigen Kalender. Oh. Ja. Den hat sich so mancher Bauer in sein Wohnzimmer gehängt. Und da musste genau der Sommer kommen. Selbst in Südkalifornien, wo man ständig gutes Wetter hat, it never rains in Southern California, trifft die Wettervorhersage nur in ungefähr der Hälfte der Fälle zu. In Johannes 3, Vers 8 sagt Jesus dazu, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Aber es ist ein Wehen, das ganz bestimmten Naturgesetzen folgt. Wir können nicht sagen, woher er kommt, der Wind, und wohin er geht. Die Wettervorhersage sagt uns, dass es hier ein Tiefdruck und dort ein Hochdruckgebiet gibt. Bei der Wetterkarte durch ein T und ein H gekennzeichnet. Dort ist Bewegung und die Winde wehen. Der Wind weht, wo er will. Oder wie Salomo gesagt hat, der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden. An einem Ort bewegt sich der Wind nach Süden und am anderen bläst er nach Norden. In anderen Teilen der Welt gab es sogar schon Überschwemmungen und alles wegen des Windes. So, da gab es Wind und deswegen ist alles voll Wasser. Während er bläst, folgt er gewissen Naturgesetzen. Wie könnte Salomo das aber wissen? Er hat ja in Israel gehockt, in Jerusalem. Er hatte nicht unsere modernen Geräte, kein Hubble-Teleskop, Sternwarte.
Wahrscheinlich hat er das mehr zu studieren oder sowas.
Ja. Oder die Weisheit von Gott.
Ich habe ihn nicht fragen können und auch nicht den Hintergrund als Basis.
Ich glaube, du hast dich einfach nicht genug vorbereitet.
Als Basis für seine Erkenntnis. Ja, da gibt es ja die dollsten Theorien. Man hatte jetzt versucht, das Gehirn vom Einstein wiederzubeleben. Hoho. In Laboratorien wurden Gehirnzellen vom Einstein.
Haben die das in Formalin oder was?
Die war in Formalin gelegt und sie hatten gemeint, gewisse Gehirnzellen lassen sich reanimieren. Nee. Da waren Forscher 10 Jahre mit beschäftigt, ein paar Gehirnzellen vom Albert Einstein wiederzubeleben. Zum Schluss ist bei rausgekommen, hat nicht funktioniert. Und ein Wissenschaftler hat gesagt, sie waren sich nicht sicher, ob da nicht sogar das Sexualzentrum war. Also man muss sich vorstellen, was wäre passiert, wenn diese Zellen reanimiert worden wären.
Das ist ja Horror.
Oder Mengele, KZ-Arzt, hatte versucht, an lebenden Menschen Gehirn Experimente zu vollführen, in der Meinung, dass man dadurch den arischen Menschen und was auch immer. Zum Glück kann man jetzt auch die Mengen in seinem Gehirn nicht reanimieren. Ich bin froh drum, er darf dort bleiben, wo er ist. So, dann kommen wir zu drittens. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. Salomo spricht hier andeutungsweise von dem Gesetz der Verdunstung, also davon, dass die Feuchtigkeit in die Luft aufgesogen wird. Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller, also da muss ja vorher was passieren. Und dann kommt der Wind daher, pustet die Feuchtigkeit über das Land und es regnet sich über die Erde aus. Der ganze Prozess läuft nach bestimmten, nach festen, nach genauen Regeln.
Eigentlich ist das total ein Wunder. Ich überlege mir so oft, die Meere sind voll und es regnet und die werden nicht leer. Es ist so perfekt. Eigentlich könnten die doch mal leerer werden oder irgendwie. Ich finde es so perfekt. Ja, ich finde es so perfekt mit dem Regen und dem Meer, dass das tausende von Jahren. Ich finde es unglaublich, wenn man das sich überlegt. Das ist ein Wunder.
Als Kind habe ich oder als Jugendliche habe ich immer gern die Sesamstraße geguckt.
Wer,
wie, was,
ich auch.
Der, die, das.
Wieso, weshalb, warum?
Nein, ich frage gerade du.
Also ich war nicht der Einzige, der geguckt hat. Da waren noch zwei Figuren, die hießen Annie und Bert und Tiffy. Annie, Tiffy, genau. Wer war noch da?
Samson
und Oscar Hammer. Aus der Tolle.
Oscar.
Ja. Sorry, Oscar.
Ja.
Kekse.
Und der Annie, der war in der Badewanne gesessen und hatte so ein gelbes Nudeltier. Schwumm. Dann hat er dieses Lied Quietsche Engine.
Ja, das kenn ich.
Quietsche Engine. Und nachher blub, blub, blub. Stöpsel rausgezogen. Und wo war das Wasser? Ja, genau. Und hat er dann nachher, das wissen viele, nach diesem Quietsche Engine Lied ging es genau um das Thema, wo läuft das Wasser hin. Wer wie was, der wie das. Also wer es gesehen hat, weiß. Dank Sesamstraße, es geht alles wieder zurück ins Meer.
Eigentlich eine Kanalisation. Dann willst du da gereinigt ins Wasser und dann kommst du wieder.
Ja, gut.
Ja,
wieder Ladungsfahrer.
Und dann kommt der Winter her, pustet die Feuchtigkeit über das Land und es regnet sich über der Erde aus. Der ganze Prozess läuft nach bestimmten, nach festen und genauen Regeln ab. Und das bedeutet, es passiert nichts zufällig. Auch wenn wir das so manchmal denken, oh, es regnet. Und bei denen 200 Kilometer weiter, da regnet es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch, euch noch an die Fernsehberichte erinnern könnt, wo die Chinesen versucht haben, die Agrarwirtschaft zu reformieren. Sie haben Silber-Jodid-Raketen in die Wolken geschossen, um Regen zu produzieren. Ja. Nur der Ärger war, dass die Bauern 200 Kilometer weiter dann den Regen, den sie gebraucht haben, nicht mehr brauchten.
Genau.
Genauso war es bei der chinesischen Olympiade, wo sie in einem Trockenbecken extra ein Schwimmbassin gebaut haben, dass die Ruder-Olympiade stattfinden kann. Und die mussten halt mit Soldaten reinsteigen und den ganzen Tang rausholen. Also wer die Bilder noch gesehen hat, verzweifelt haben sie mit Gabeln, mit Mistgabeln den Tang rausgeholt, dass die Ruder-WM in China stattfinden konnte. Und die ganzen Bauern drumherum, die haben geschimpft wie die Rohrspatzen, weil die ganzen Reisfelder trocken waren. Das heißt, wenn wir als Menschen meinen, es passiert zufällig und müssen da irgendwo dran rumschrauben, kann diese ganze Maschinerie durcheinander geraten. Das heißt, wenn ich irgendwo Hand anlege an das, was ich eigentlich nicht brauche, es kommt ja automatisch. Die Sonne geht auf und geht unter. Der Regen kommt und geht. Und ich mache da halt irgendwo rum, muss ich mich nicht wundern, wenn es an anderer Stelle irgendwo ein Chaos gibt.
Das ist immer, wenn der Mensch in die Natur eingreifen will.
Aber das Gute ist ja einfach auch, dass Gott es einfach total unter Kontrolle hat.
Ja,
Gott sei Dank. Also wir haben das mal auf der Bibelschule erlebt, da hatten wir große Konferenzen. Große Konferenz und es hat, wir waren oben auf dem Berg, also die Bibelschule in Barke liegt auf dem Berg. Und die Leute, wir standen oben, haben im T-Shirt gearbeitet und so, die Leute kamen direkt schnass von unten. Und zwar überall, also man konnte es auch sehen, über uns war nichts und überall nur 100 Meter weiter hat es geschüttet. Mhm. Und richtig geschüttet. Und nur über der Bibelschule war
Sonne.
Und es war so cool, wir haben so viel dafür gebetet, dass wir trocken und werden und alles nicht gemacht. Und Gott hat es unter Kontrolle, der kann genau da Sonne schicken, obwohl es da auch hätte regnen können. Ne? Und es war echt. Sowas habe ich nie
und
nie
erlebt
vorher.
Das
war echt cool.
Die Chinesen besser gebetet.
Richtig, genau. Die Chinesen besser mal gebetet.
Ich habe irgendwo gelesen, was macht jetzt Gott, wenn einer jetzt für Regen betet und 5 Kilometer weiter betet einer gegen Regen? Was macht Gott dann?
Wie viele Milliarden Menschen leben auf der Erde?
Ja.
Wenn jeder für sich ein Gebet macht fürs Wetter, wo schlägt der Blitz ein? Beim Nachbarn, den er nicht mag. Stacheldrahtzaun. Nee, es ist einfach so, man muss halt irgendwo akzeptieren, es gibt eine höhere Macht. Unser Problem ist, dass wir das halt immer noch nicht schaffen. Und das war vor 3000 Jahren auch nicht anders.
Ja.
Vers 8. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Seit der Erfindung des Fernsehens ist das ganz offensichtlich. Ja, Erfindung des Fernsehens, ich hatte noch Schwarz-Weiß. wer das noch erlebt hat, Schwarz-Weiß-Fernseher, oh, da gab es mal 2 Stunden abends Fernsehen. Ansonsten war die Röhre aus. Wenn es hochkommt. Ja, es gab ja auch mal 1 Stunde oder 1/2 Stunde. Sonst war die Röhre aus und gab ein Testbild. Später kam ein Testbild. Und dann gab es endlich Farbfernsehen. Mit einem Knopfdruck war klar, wir können in Farbe gucken. Und dann kam Amerika mit seinen vielen Serien. Die sind gleich ins Haus geschwappt. Aber ich werde nie vergessen, wo die Schwarz-Weiß-Zeit noch da war. Da gab es Raumschiff Orion. Das durfte ich nicht gucken, weil das kam so spät. Und da habe ich mich im Wohnzimmer hinter den Sessel von meinem Großvater hinten rangeklemmt um Raumschiff Orion. Dietmar Schönherr, das war der größte Raumfahrer, das für mich damals gewesen. Es waren zwar alles Papierschnipsel, die über den Bildschirm gelaufen sind mit irgendwelchen Außerirdischen. Am größten war der Staubsauger, den zum Roboter umfunktioniert hat. Und auf jeden Fall war das für mich so beeindruckend, diese Sache mit dem Raumschiff Orion. Und damals hatte ich ja noch Knete daheim, dass ich mir davon Raumschiffe geformt habe und die direkt an die Tür geschmissen habe. Die sind sogar hängen geblieben. Da habe ich damals mal eine Raumkriege geführt. Aha. Mit Knete.
Klasse, oder?
Und ich konnte aber trotzdem irgendwo keine Befriedigung finden, weil es gab ja wieder eine neue Folge. Also der McLean, der Raumschiffkommandant von dem Orion, der hatte natürlich wieder neue Abenteuer. Da kamen dann plötzlich die Strahlenpistole und dann kamen außerirdische Frauen. Das waren Frauen mit 3 Augen. Das war, sowas hatte ich noch nie gesehen. Frauen mit 3 Augen und mit 2 Fühlern oben. Ich habe gedacht, das ist die Frau der Zukunft. Ich habe bis heute noch keine gefunden. Meine Frau hat zum Glück nur 2 Augen. Ja, warum? Weil das Auge scheinbar nie genug sehen kann und weil das Ohr nie genug hören kann. Die Erforschung des Weltraums durch die Menschen ist unerschöpflich. Also wir sind jetzt momentan noch beim Mars, aber man weiß, was noch kommt. Je mehr der Mensch darüber erfährt, desto mehr erkennt er, dass er mehr darüber erfahren will. Also je mehr ich weiß, desto mehr muss ich auch wissen. Und je mehr er erfährt, desto mehr sieht er, wie viel es noch zu erfahren gibt. Also jetzt momentan sind wir so Raumsonden auf dem Mars und krummeln da und finden irgendwelches Gestein. Ho, da könnte Wasser im Mars sein. Also das muss jetzt erforscht werden. Ich warte auf die ersten Tiefenbohrungen im Mars. 3000 Meter durch die Tiefe oder am besten 20.000 Meter, dann sind sie durch den Mars durch, also können sie wieder durchs Weltall bohren. Das ist ernüchternd. Wir müssen einsehen, dass das gesamte Universum ist für uns kleinen Menschen viel zu groß. Also wenn ich an den Himmel gucke, denke ich, was ein Riesenuniversum. Und von allen Geschöpfen Gottes ist nur der Mensch allein, soweit uns momentan bekannt ist, in der Lage, das Universum zu begreifen. Wenn ein Hund den Mond anbellt, also bei uns der Nachbarhund bellt sogar, wenn die Sirene läuft von dem Notarztwagen. Tatütata.
Ja.
Geht's los. Aber er bellt auch, wenn Vollmond ist. Weiß er anscheinend nicht, der Hund, nicht die Entfernung von hier bis zum Mond. Also, wer einen Hund findet, der das weiß, top. Sofort bei Günther Jauch. Und es interessiert ihn auch vermutlich gar nicht. Also den Hund interessiert es wenig, wie weit der Mond entfernt ist. Ich glaube nicht, dass dem Hund bewusst ist, dass er in einem riesigen Universum lebt. Also ich kann jetzt nicht vor die Hunde hocken, dem Hund philosophieren. Du lebst in einem grandiosen, riesigen Universum. Ich glaube, die Welt eines Hundes ist recht klein. Sie ist meistens nicht größer als ein Knochen. Aber die Augen und Ohren des Menschen haben nie genug. Der Mensch möchte Dinge erforschen. Das ist der Unterschied zum Hund. Dann lesen wir weiter die Verse 9 und 10. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Die Menschen denken, sie hätten etwas völlig Neues entwickelt, wenn sie irgendein neues Gerät auf den Markt bringen. Ja, ihr lieben Zuhörer, was gibt's Neues auf dem Markt?
iPad, genau.
Das iPad Mini.
iPad Mini. iPad Maxi.
Heute ist das neue Google-Handy rausgekommen. Mhm.
Ja,
das stimmt. Nach einer halben Stunde ausverkauft.
Der Dirk weiß es sicher alles. Der ist ja sicher up to date.
Was gibt es bei den Waschmaschinen Neues?
Neues.
Oh, alle Frauen vor.
Meine ist ja schon 10 Jahre alt.
Alle Frauen vor, was gibt's
Neues? Es gibt was Neues. Ja. Und zwar, wo die Waschmittelmenge der Wäschemenge automatisch
anpasst. Okay, habe ich aber, das ist nicht so.
Die Mama kann auch sowas.
Flecken, Entsorgung, aber das sind ja nur Knöpfe, aber ich wasche immer nur dasselbe.
Ja.
Ich habe 2 Waschgänge.
Und der Wasch beeindruckt.
Und 1000
Knöpfe. Nur auch die Wassermenge.
Das wird abgewogen. Ja, ja. Wie viel Wäsche ich da reingebe. Aber du, ich gucke. Aber ich gucke. Ich habe 2 Waschgänge.
Danke.
Ich brauche das nicht. Ich wollte nur eine gute Waschmaschine, die ein bisschen länger
hält.
Also, meine Frage war in jedem.
Aber ich habe nur gelesen, dass es gibt.
Eine Frau vor 3000 Jahren, wie hat die ihre Wäsche sauber gemacht?
Am Waschbrett.
Nee, im Fluss auf die Steine geklopft.
Ach so, gab es noch gar kein Waschbrett, genau. Im Fluss.
Im Fluss. Ja. Was hat die denn da im Fluss gemacht?
Nee, ich habe mal zugeguckt vor über 30 Jahren in Italien, wie sie die Wäsche richtig geklopft haben auf die Steine. Ja, ja.
Und hier machen sie es heute noch.
Machen sie es heute noch, ja. Gedreht und dann geklopft.
Ne? In
Wäsche.
Indien. In dem verdreckten Wasser, ne? In dem Lehmigen.
Ja.
Was ist für die Wäsche wichtig, um sauber zu werden?
Wasser.
Erstmal Wasser und Seife.
Wasser, Bewegung. Mhm. Bewegung ist wichtig. Also statisch.
Kraft.
Kraft, Bewegung, Kraft. Was noch? Was ist für die Wäsche? Also ich gehe jetzt nicht von der Frau aus, die das machen muss. Ich gehe von der Wäsche aus, die es gemacht bekommt.
Muss schmutzig sein.
Erstmal muss es schmutzig sein. Und dann muss er jemand sehen, der meint, die ist schmutzig.
Ja,
ne? Also erstmal muss es jemand erkennen. Mhm. Also wenn ich das nicht erkenne, dann sehe ich nicht.
Nichts.
Zum Beispiel bin ich 14 Tage mit einem dreckigen Pulli zur Arbeit gekommen. Das hat mir keiner gesagt. Am letzten Tag vorm Urlaub, ein Blink. Herr, die haben einen Fleck auf ihrem Pulli. Haben gesagt, ach ja. Ich habe auf den Pulli geguckt, tatsächlich ein Fleck, aber ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Dann hat der Kollege gesagt, vor 2 Wochen habe ich diesen Fleck an dir gesehen.
Oh.
Und da war ich erstaunt, dass mir das nicht aufgefallen ist.
Oder dass die Frau nichts gesagt hat.
Das liegt daran.
Das ist wirklich erstaunlich.
Ja, ne?
Das liegt daran, dass mein Spiegel so klein ist. Bildet nur mein Gesicht ab.
Das ist blöd.
Praktisch.
Ja.
Aber du solltest dir dein Pulli mal angucken, ehe du ihn anziehst.
Wie ziehen Männer ihren Pulli an?
Robert muss immer vorkommen.
Wie ziehen Männer ihre Kleidungsstücke an? Im Gegensatz zu den Frauen.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Wir brauchen keinen Spiegel.
Wir ziehen, die Männer ziehen einfach ihre Klamotten über den Kopf, während die Frauen Knöpfchen für Knöpfchen zumachen.
Was? Nein, nicht immer.
Ach, gibt es Frauen, die das jetzt auch so machen?
Es gibt auch Pullis. Es
gibt auch kein Knöpfchen.
Ja, aber die gucken trotzdem von hinten, Männer ziehen einfach über den Kopf.
Ja,
und denken sich ihren Teil.
Es gibt auch was
ganz anderes. Die haben nicht aufgeknüpft.
Ja?
Also das kenne ich von meinen Brüdern. Aber Robert muss es halt zuknüpfen, weil ich, wenn ich bügle, dann mache ich auch.
Also mir geht es bei dem Beispiel eigentlich darum, dass die Menschen denken, sie hätten etwas völlig Neues entwickelt, wenn es irgendein neues Gerät auf den Markt bringt. Und man fragt, wie kann man da sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also die Frage ist ja auch bei dem Salomo, nichts Neues unter der Sonne. Ich befasse mich ja mit diesem Dr. Vernon McGee, der hatte seiner Großmutter, der Großvater von dem Dr. Vernon McGee, der hatte seiner Großmutter auf einem alten Pferdehaarsofa in einem steifen Wohnzimmer in Mississippi einen Heiratsantrag gemacht. Ich lieb dich auf dem steifen Pferdehaarsofa. Er hat dort um ihre Hand angehalten. Sie hat ja gesagt. Und sie haben geheiratet. Der Vater von Vernon McGee hat seiner Mutter in einem Zug einen Heiratsantrag gemacht. Er hat sie auf einer Kutsche kennengelernt. Sie zogen mit Pferd und Wagen nach Tyler in Texas und heirateten dort. Dr. McGee habe um die Hand seiner Frau in Texas angehalten, während beide im Auto saßen. Aber ich nehme an, erst nachdem das Auto stand. Dr. McGees kleiner Enkel wird seiner Frau vielleicht in einem Flugzeug oder sogar in einem Raumschiff einen Heiratsantrag machen. Weiß man nicht, was da passiert. Und ihr fragt jetzt, und da ist das denn nichts Neues? Nein, wirklich nicht, denn das Gefühl, das sein Großvater hatte, als er das Ja hörte, war sicherlich dasselbe Gefühl, das Dr. McGee hatte. Und er glaubt nicht, dass sein Enkelsohn sich dabei wirklich völlig anders fühlen wird, wenn er es im Flugzeug macht. Manche Sachen ändern sich nicht. Also in Wirklichkeit gibt es nichts Neues unter der Sonne. Die Umgebung mag sich zwar ändern, es werden neue Geräte erfunden, aber es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Also wenn mein Fleck auf dem Pullover da bleibt, dann kann ich jetzt meiner Frau sagen, du, ich gehe an den Bach und schleuder den Pullover. Ich kann aber auch sagen, ich tue es in die Waschmaschine, aber es bleibt sich gleich, der Fleck ist drauf und er muss irgendwie raus. Der Mensch bleibt immer derselbe, nur das Bühnenbild ändert sich vielleicht ein wenig. Und zwar von Jahrhundert zu Jahrhundert. Es gibt ja immer so schöne Sachen im Kino oder im Theater, wo das Bühnenbild verstellt wird. Aber die Schauspieler sind die gleichen, die haben vielleicht einen Bart an. Also schön fand ich die 10 Gebote mit dem Charlton Heston. Da war ich 4 Stunden im Kino, die 10 Gebote mit Pause, damit man noch aufs Klo konnte. Einmal hatte Charlton Heston Bart angehabt, einmal ist er ohne Bart rumgelaufen. Dann haben sie die Kulisse verstellt. Interessant war, bei der Kulisse, bei den 10 Geboten, hat man gesehen, dass hinter der Kulisse die Statisten, die Bühnenarbeiter hinten durchgelaufen sind. Toll. Also da hat man gemerkt, die Kulisse erinnert sich vom Berg Sinai dahin zum Goldenen Kalb. Also es war immer irgendwie gleich geblieben. Und die Nasen waren auch leicht. Oftmals wird behauptet, dass die Atombombe neu sei. Doch die Atome gibt es schon seit sehr langer Zeit. Tatsächlich sind Atome schon älter als die Menschheit. Atome sind älter als die Menschheit, nur der Mensch hat die ganze Zeit nichts davon gewusst. Tja, dank Oppenheimer. Alles, was der Mensch dann tatsächlich erreicht hat, ist, dass kleine Atome zu einem wirklich ungemütlichen Nachbarn zu machen. Fukushima. Vielleicht stellt ihr euch dann die Frage, und ist denn der Computer nichts Neues? Haha, ich gehe Computer einkaufen. Vom Händler gesagt, der hält nicht länger wie 3 Jahre. Dann müssen sie sich wieder einen neuen kaufen. Nein, der Computer ist auch nicht neu. Gott hat uns alle mit Computerhirn und einem elektrischen Nervensystem ausgestattet. Biofestplatte. Gott hat uns alle mit Computerhirn und einem elektrischen Nervensystem ausgestattet. Und so mancher mechanische Computer kann den Menschen auch keine tiefen und dauerhafte Befriedigung verschaffen.
Gegenteil.
Beispiel Cybersex. Oh, im Internet nackte Frauen und das Glück dabei und die Menschen finden keine Befriedigung. Man spricht sogar von der Internetsucht.
Ja,
Internetsucht. Die Menschen machen sich unglücklich im Internet.
Natürlich.
Das ist echt krass, wie schwer das Teenies fällt, mittlerweile auf ihr Handy zu verzichten.
Ja.
Wir haben auf der Single Play Freizeit eine handyfreie Woche gemacht bei den Teenies und haben die Handys einkassiert. Gab fast Mord und Totschlag.
Ja.
Weil die nicht wussten, ständig haben sie in ihre Taschen gegriffen. Mein Handy ist nicht da. Und es war echt krass.
Schlimm,
aber nach 4 Tagen war es ihnen egal.
Wie Entzug erscheinen.
Ja. Genau, wie Entzug waren die sind echt. Sie haben die ganze, dann haben die ganze Stadt ein anderes gesucht. Ne?
Ja.
Das war echt krass, aber nach 4 Tagen hat sich das dann langsam so.
Ja. Das ist auch genauso wie mit Fernsehen in der Familie. Wenn du Fernseher hast und immer guckst und dann ist der Fernseher kaputt. Das war bei uns, man hat echt gedacht, abends, was fangen wir mit uns an? Das ist schlimm, ne?
Also ein Beispiel ist mein Sohn.
Ja,
mein Sohn.
Das
stimmt.
Mein Sohn musste ich von der Internetsucht heilen. Das habe ich gemacht, indem ich ihn gedroht habe, mache den Fernseher auf und das ganze Gerät fliegt in den Garten. Und er weiß, dass ich das mache. Mhm. Es langt eine Mahnung und dann passiert es.
Echt?
Und dann ist dieses 2000 Euro teure Gerät Schrott. Mhm. Und dann sagt der Nachbar, freut sich, der reibt sich noch nie hin. Ich habe einen Nachbar, der hat eine Schrotflinte bei sich daheim. Der hat auch alles geschossen und er hat bestimmt noch in der Luft nach diesem Gerät geschossen. Also der hätte sich bestimmt gefreut drüber. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, das kommt mir nicht in die Tüte. Weil im Endeffekt er nur da saß, unproduktiv, und hat in einen quadratischen Kasten gebracht, der ihm nichts zurückgegeben hat. Und er war total unglücklich mit dem Gerät. Das merkt man ja als Eltern. Wie geht's dir? Und dann ich habe den Level nicht geschafft. Habe ich gesagt, yo, in welchem Level hast du jetzt? Ich muss aufs Klo. Habe ich gesagt, dann geh doch. Ja, ich kann jetzt nicht unterbrechen. Meine Armeen rücken aus. Habe ich gesagt, dann gehe ich aufs Klo. Und dann macht er nachher weiter.
Ja, ja, ja.
Der Level. Und das ist immer höher, weiter, höher, weiter, schneller. Dabei sein ist alles. Und ich sage, irgendwo haben wir als Menschen mal unsere Grenzen. Und das ist auch bei dem Begreifen. Und ich sage immer, die Menschheit ist so unruhig geworden, weil sie immer versierter wird. Das ist immer mehr, was man erfahren kann. Immer mehr, was man durchleuchten kann. Und das spiegelt in dem Prediger auch das wieder. Das Auge wird nicht satt. Das Ohr wird nicht satt. Weil ich will immer mehr konsumieren. Die Hirnzellen sind noch nicht voll, die 4 Milliarden oder wie viel ich habe. Ich habe mal mit einem Patienten gesprochen, der hat einen schweren Unfall gehabt und ein Teil vom Hirn war weg. Der hat gesagt, er kann es nicht aushalten, wenn so viele Geräusche um ihn drum sind. Er will seine Ruhe haben. Der wollte nicht mehr die Musik vom Nachbarn hören. Er hat gesagt, das ist für mich zu viel. Das ist Überflutung, Übersättigung. Und ich sage, für uns ist das Beste, wenn wir uns an die Bibel halten, denn da werden wir gesättigt, wie wir es brauchen. Und nicht wie uns manche einreden. Also das Einzige, was ich rausgefunden habe, was wirklich seit der Zeit, seit Salomo neu ist, und damit schließe ich ab, weil bis 18 kommen wir heute nicht mehr, wir haben jetzt 10 vor 10, dann gibt es auch eine Sendung in der Schweiz, 10 vor 10, gehört sie miteinander. Und zwar die einzige Ausnahme, die es in dieser Sache gibt seit Salomo, und diese Sache ist wirklich absolut neu. Also wenn ich jetzt wirklich von dem Neuen ausgehe, das ist die Wiedergeburt. Ha, das war das einzig Neue, was ich entdecken konnte im Jahrtausend. Und das geschieht, wenn ein Mensch, nämlich Jesus Christus, als seinen Heiland annimmt. Und das ist so ziemlich das wirklich einzig Neue, dem ich begegnet bin. Und darüber können wir gern nachdenken. Und das kann man auch gern weitergeben. Das ist wirklich neu. Alles andere hat sich immer wieder wiederholt. Vom Rad zum Auto, von der Maschine. Leonardo da Vinci hat ja Maschinen entwickelt. Heutzutage haben wir sie schon. Aber es hat den Menschen nicht weitergebracht. Oder die ersten Flugmaschinen. Wenn man die Schwarz-Weiß-Bilder sieht, die stürzen alle ab. Also der Mensch hat immer versucht, was Neues zu tun, aber er hat für sich innerlich, für seine Seele nichts Neues gefunden. Und da hat er ja auch gesucht. Und da gibt es genügend Beispiele dafür, dass da nichts Neues rumkam. Und für mich ist es eigentlich wirklich das Neue. Und das kann man den Menschen weitergeben. Sieh, ich mache alles neu. Dafür danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und dann können wir noch zusammenbieten. Ja, Jesus, wir danken dir auch, dass du uns dieses eine Neue geschenkt hast, dass du auf die Welt gekommen bist, für uns gestorben und auferstanden. Und hilf, dass es doch weitergeht, dass viele Menschen dich erreichen. Wir haben jetzt am Sonntag für die verfolgten Christen gebetet, die es anderen weitergeben wollen und daran gehindert werden, weil es immer noch genügend Widerstände gibt. Hilf, dass wir in dieser begnadeten Zeit hier in Deutschland das noch erreichen können, noch mehr Menschen zu erreichen. Segne auch die, die es nicht können, weil sie verhindert sind, weil sie verfolgt werden. Sei auch bei denen, die aus Krankheit oder persönlichen Gründen dazu nicht kommen. Mach sie all wieder gesund und stärke sie. Sei auch bei unserer Gemeinde, dass wir ein Leuchtturm in Grünstadt sein können. Segne unseren Pastor, schenke ihm immer wieder Kraft für seinen Dienst, auch segne seine Familie und auch das heranwachsende Leben. Segne auch alle, die bei uns in der Gemeinde sind, die kranke Angehörige haben, die selber krank sind. Schenk ihnen doch Kraft, denn du bist in den Schwachen mächtig. Wir danken dir dafür. Und segne unsere Bibelstunde, lass sie auch weitergehen, so wie du es willst. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.